Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Weltweit ist der schwarze US-Leichtathlet Jesse Owens 1936 zur Legende geworden. Mit 4 Goldmedaillen zeigte er Nazi-Deutschland bei den Olympischen Spielen in Berlin, was für ein herausragender Sportler er war. Ein wenig weniger bekannt ist, dass er sich bei seinem Sieg im Weitsprung ausgerechnet mit seinem deutschen Kollegen Lutz Long, der Zweiter wurde, gut verstand. Welche sporthistorische Geschichte tatsächlich dahinter steckt und wie Longs Schwiegertochter versucht, Longs Erbe zu bewahren und die Verbindung der beiden Leichtathleten akkurat darzustellen, schildert Stefan Osterhaus in seinem Feature »Freunde für einen Tag«.
Berlin im August 1936. Das nationalsozialistisch regierte Deutschland richtet die Olympischen Spiele aus. Mit einem gewaltigen Aufwand inszenieren die Nazis eine große Propagandashow. Das Ziel? Die Welt zu täuschen über die eigentlichen kriegerischen Absichten, die Diktatur im Inneren zu stützen und die Überlegenheit der arischen Rasse vor den Augen der Welt zu demonstrieren.
Der Rundfunk ruft zu Deutschland Olympischen Spielen 1936.
Sportlich geht der Plan auf. Deutsche Athleten brillieren. Mit 36 Goldmedaillen sind die Gastgeber die erfolgreichste Nation dieser Sommerspiele.
Ich rufe die Jugend der Welt.
Der Star der Spiele ist jedoch kein Deutscher, sondern Jesse Owens, der amerikanische Sprinter und Weitspringer. Im Jahr zuvor unterbietet er bei einem Wettkampf in seiner Heimat innerhalb von weniger als einer Stunde 5 Weltrekorde. Einen weiteren stellt er ein. Owens gilt als ein Weltwunder der Leichtathletik. Auch in Berlin ist er der Favorit im Sprint und im Weitsprung.
Wer im Olympischen Dorf den berühmtesten Sprinter Jesse Owens sucht, der wird ihn sehr bald herausfinden unter diesen vielen wundervollen und elastischen Athleten.
Mr. Owens, how do you like the Olympic Village? Does it suit you well? Gefällt's Ihnen im Olympischen Dorf?
I think the Olympic Village is one of the 7 wonders of the world.
Der US-Amerikaner ist beim deutschen und beim internationalen Publikum der Spiele beliebt. Die Berliner jubeln ihm zu. Zudem halten sich die Nationalsozialisten zurück mit politischen Botschaften. Das hat einen einleuchtenden Grund, sagt der Sporthistoriker Hans-Joachim Teichler. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten als Wissenschaftler mit den Spielen von 1936. Aggressiv sei das Regime nicht aufgetreten. Vielmehr war es so, dass der Besucher
hier ein System vorfand, das Selbstverharmlosung betrieben hat, das von der eigenen Aufrüstung ablenken wollte. New York Times hat das als greatest stunt, Propaganda stunt in history bezeichnet. Das ist völlig richtig. Und wenn man sieht, dass auch alle möglichen Negativmeldungen, wie die Ausführungen von Heinrich Mann, die Erhöhung des Bierpreises, eine Hinrichtung eines Kindermörders in Bonn, alles durfte nicht gebracht werden. Selbst die Stürmerkästen, die hatten eine Olympia-Sondernummer und die Inschrift »Der Jude ist unser Unglück«, die auf jedem Stürmerkasten prangte, die wurde während der Spiele übertüncht. Meine Grundthese ist, die Berliner Spiele, die haben so politisch gewirkt und funktioniert und propagandistisch ausgestrahlt, weil sie im Kern so sportlich, einwandfrei und unpolitisch durchgeführt worden sind.
2 Wochen im August 1936, in denen die nationalsozialistische Führung während der Olympischen Spiele ihre wahren Absichten verschleierte. Umso ärgerlicher für Hitler, Goebbels und Co., dass der Star der Spiele ein schwarzer US-Amerikaner war. Jesse Owens, ein 22-jähriger Student, war im Sprint damals nicht zu schlagen.
Sie machen sich fertig. Voran Jesse Owens. Zäh und ruhig. Blank sich die bronzene Muskulatur des schwarzen Mannes, des Meisters von Amerika.
Weder über 200 Meter noch in der Staffel. Und erst recht nicht über 100 Meter.
Ein Laut regt sich im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Start auf die Plätze fertig. Los! Schwere Fahrlage, sie sind losgeschossen. Der Holländer ist vorn. Jetzt kommt schon Jesse Owens zurück. Licht Metcalf. Borgmeier stammt verzweifelt. Erster Jesse Owens.
Im Weitsprung allerdings hat Owens einen harten Konkurrenten, den deutschen Lutz Long. Er ist seinerzeit der beste Weitspringer in Europa. Ein filigraner Athlet, der vom Äußeren her dem Ideal des deutschen Athleten entspricht, wie ihn sich die Nationalsozialisten vorstellen. Ein junger Mann aus gutem Hause, geboren in Leipzig, ein Amateur, der im Begriff ist, Jurist zu werden. Lutz Long ist Teil einer gesellschaftlichen Elite. In seinem Elternhaus spricht man Englisch und Französisch. Er hat einen hohen Anspruch an sich selbst, sagt Ragnar Long, die Schwiegertochter von Lutz Long.
Lutz war ein ganz bescheidener Mann. Er hat sehr wohlhabende Eltern gehabt. Er hat sehr viel Bildung abbekommen. Er hat auch durch diese ganzen Wettkämpfe Sachen erlebt, die man eben nur im Sport erleben kann. Ja, man hat Persönlichkeiten getroffen. Er ist mit der U-52 geflogen. Ja, das war damals eine Sensation. Er war ja Student. Die hatten zu Hause Geld, aber jeder weiß, damals ist man mit dem Geld anders umgegangen. Ja, er musste alles zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad machen. Da wurde er nicht gefahren, da wurde er nicht verwöhnt. Die haben normal gegessen. Und er hatte selbst diesen persönlichen Ehrgeiz, sich zu quälen. Sein Gymnasium erzählte über ihn in den Annalen, dass er die Lehrer geistig nicht hätte überzeugen können. Und darum hatte er beschlossen, der schnellste Läufer von Leipzig zu werden.
Ragnar Long hat es sich zur Aufgabe gemacht, an Lutz Long zu erinnern. Mit ihrem 2021 verstorbenen Mann, Kai Heinrich Long, veröffentlichte sie 2015 ein Buch über den Ausnahmeathleten. Long musste sich zwar Jesse Owens geschlagen geben und holte Silber, aber es waren die Umstände, die den Weitsprung zu einem herausragenden Ereignis machten, das nicht nur Sport, sondern Zeitgeschichte ist. Vor allem wäre die Geschichte von Olympia ohne den Silbermedaillengewinner von Berlin um eine bemerkenswerte Episode ärmer. Lutz Long kümmerte sich nicht um die Rassenideologie der Nazis und begegnete seinem Gegner mit Respekt. Ein bekanntes Foto zeigt die beiden in einer Wettkampfpause freundschaftlich nebeneinander. Dieses Bild gehört zu den Spielen wie der gesamte Wettbewerb. Zumal sich Legenden um den Kontakt der beiden Sportler ranken. Etwa diejenige, dass Jesse Owens Gefahr lief, das Finale zu verpassen, weil er am Balken übertrat. Und dann habe Long seinem Konkurrenten den Tipp gegeben. Er solle sein Handtuch als Markierung nutzen, sagt Ragnar Long.
Und in Amerika haben sie ihm die Möglichkeit, 1-2 Probesprünge zu machen. Und das dachte er, das hätte er hier auch. Und so war der erste Sprung schon einmal verloren. Der zweite Sprung von ihm, der war so wütend angelaufen, dass der übergetreten war. Und dann stand der dritte Sprung für die Qualifikation noch im Raum. Und da ist es eben so, dass Jesse erzählt hat, dass Lutz auf ihn zugekommen sei. Und ihm sagte, hör mal, mein Junge, nun mach mal hier, ne? Leg doch dir einfach ein Handtuch hin, ein bisschen davor, du springst doch weiter als 7,15 Meter. Ja, und das hat er gemacht und so hat er qualifiziert.
Beide Favoriten liefern sich ein enges Duell. Long springt weiter, als er es je getan hat. In der Neuen Leipziger Zeitung hat er die Ereignisse in einem Gastbeitrag beschrieben. Darin fasst er die Spannung des Wettkampfes zusammen.
7,87 Meter ist meine eigene Bestleistung und gleichzeitig Europarekord. Aber ich will weiterkämpfen. Owens springt wieder diesen Sprintersprung. Der Sprung, der von hinten nach nichts aussieht und der doch 7,94 Meter weit ist. Ist es fassbar? Bei diesem Wetter? Ja, er hat es gesprungen.
Kein Zweifel. Hier siegt ein Jahrhundertathlet.
Der Sieg ist weg. Also Zweiter für all diese Mühe. Die Menge seufzt hörbar. Sportlerschicksal. Dann nochmals Owens, der ja gewonnen hat. Frei von Konkurrenzangst springt er, fliegt und landet unter dem Jubelschrei der Menge bei 8,06 Meter. Diese fast märchenhafte Weite bei diesem Wetter. Ich kann nicht anders. Ich laufe zu ihm, bin der Erste, der ihn beglückwünscht. Umarmt. Er antwortete mir, "You forced me to give my best." Es ist für mich die höchste Anerkennung eines Sportsmannes, ihn zum Äußersten gezwungen zu haben. Der Kampf der Farben ist beendet. Schwarz war der Beste, einwandfrei der Beste mit 19 cm vor Weiß und Weiß wieder 13 cm vor Gelb. Die drei Studenten der drei verschiedenen Farben stehen auf dem Sockel. Die Hymne der USA ertönt.
Auch die Nordwestdeutsche Zeitung berichtet über den besonderen Umgang der beiden jungen Athleten miteinander.
Kaum hatte Jesse Owens seinen letzten Sprung getan, da eilte Lutz Long auf ihn zu und gratulierte dem Amerikaner zu seinem zweiten Sieg. Minuten später folgte die Siegerehrung. Owens erhielt das Eichbäumchen für seinen Sieg. Long und der Japaner Tajima wurden mit den schlichten Lorbeerkränzen geschmückt. Nach dem Verklingen der amerikanischen Nationalhymne verließen Long und Owens Arm in Arm den Innenraum.
Eine Geste, die noch heute couragiert erscheint. Denn der Kontrast hätte nicht größer sein können zwischen der NS-Ideologie und dem, was die beiden Sportler lebten, sagt der Sporthistoriker Hans-Joachim Teichler.
Und ich meine, das war ja von dem Lutz Long ziemlich mutig, sich da mit ihm da Schulter an Schulter hinzulegen und da die Sportkameradschaft zu demonstrieren, angesichts der damaligen Rassenpolitik.
Auch Owens begriff sofort, dass diese Begegnung eine ganz außergewöhnliche war, obwohl sich die beiden Männer nur ein einziges Mal trafen. Jahre später schrieb er:
Selbst wenn man alle meine Medaillen und Pokale einschmelzen würde, könnten sie die 24-Karat-Freundschaft, die ich in diesem Moment für Lutz Long empfand, kein bisschen goldener machen. Hitler muss wahnsinnig geworden sein, als wir uns umarmten.
Auch Ragnar Long teilt diese Ansicht.
Darum hat sich an diesem 4. August wirklich auch was getan in den Herzen der beiden. Und hätte Lutz überlebt, dann wären es die dicksten Freunde aller Zeiten geworden. Weil da ist etwas passiert. Man sieht hier die strahlenden Gesichter auf dem Bild, wo sie auf dem Rasen liegen und strahlen, weil sie wirklich so viel erreicht haben und auch, ich denke mal, in Jesse so ein Glücksgefühl aufkam, dass er wirklich auf Augenhöhe war mit den weißen Sportlern. Ja, dieses Gefühl, das war auch eine gewisse Dankbarkeit bei ihm, dass er sowas überhaupt erleben durfte.
Die Geschichte der beiden Olympioniken fasziniert bis heute. Aber wird sie Lutz Long gerecht, der damals einer der erfolgreichsten Sportler der europäischen Leichtathletik war? Long, der Ausnahmeathlet. Der Familie Long, den Nachkommen, geht es auch darum zu zeigen, dass es eben noch mehr gab als den 4. August 1936 im Berliner Olympiastadion, sagt Ragnar Long.
Für uns ist es jetzt mal wichtig, auch neben all dem Schönen, was er mit Jesse erlebt hat, aber seine persönlichen Leistungen zu bringen. 1937 war sein stärkstes Jahr. Da hat er 7,90 Meter beim ISTAF gesprungen. Ja, ein Riesenerfolg. Er hat in dem Jahr alles gewonnen. Und 1938 ging es auch noch gut weiter. Aber da hat er schon sein Examen gemacht zum Gerichtsreferendar. Hatte auch nicht mehr so viel Zeit. Und dann hat er 1939 seine Doktorarbeit geschrieben. Ja, und ist trotzdem nebenbei noch gesprungen, obwohl er eigentlich jetzt sagte, es muss auch irgendwann Schluss sein.
Vor allem aber hat Ragnar Long eines festgestellt. Die Spiele sind die Referenz, von den Ereignissen aus dem Jahr 1936 lösen sich heutige Betrachtungen kaum. Und dann kommt oft noch die Frage hinzu, welche politischen Ansichten Lutz Long hatte. Als Ragnar Long und ihr Mann Kai Heinrich Long die Biografie von Lutz Long 2015 in Hamburg vorstellten, ging es gar nicht um den Sportler Lutz Long und den Augenblick, in dem er Hitlers Rassenlehre ad absurdum führte. Long war als angehender Jurist Mitglied der NSDAP. Die anwesenden Journalisten interessierten sich vor allem für eine schlichte Frage. War Lutz Long ein Nazi oder nicht? Ragnar Long war darüber sehr verärgert. Julia Kellner Long ist die Tochter von Kai Heinrich und Ragnar. Auch sie hat die Diskussion damals ebenso verwundert verfolgt.
Ich kriege immer wieder zum Beispiel die Frage, war Lutz ein Nazi? Nein, war er nicht. Er war nicht linientreu. Er musste in bestimmte Organisationen eintreten, weil er Jurist werden wollte. Da gab es Vorgaben. Und er musste an bestimmten Wettkämpfen teilnehmen. Dann war das eine Voraussetzung dafür. Das wissen bloß viele nicht, ja, welche Regeln damals gelten haben. Ja, oder viele wissen nicht, dass auch Lutz große Herausforderungen hatte. Der hat kurz nach den Olympischen Spielen hat einen Anruf von Rudolf Hess bekommen und ab dem Zeitpunkt stand er unter Beobachtung. Da wurde genau drauf geschaut, was Lutz macht und wie er sich verhält.
Die Nazis waren verärgert über den Kontakt der beiden Sportler. Julia Kellner-Long betont noch einmal, welche Rolle ihrem Großvater zugedacht war.
Das heißt, diese Umarmung in der Sandgrube war nicht im Sinne von Adolf Hitler. So. Und das vergessen viele. Mein Großvater stand vor vielen Herausforderungen, genau diesen Balanceakt zu schaffen. Weil viele vergessen, Sportler im Dritten Reich waren Repräsentanten. Ja, er war Amateursportler, aber er musste Werbung für diesen Sport machen, dass die Generation nach ihm auch zum Sport kommen, dass sie fit werden für den Krieg. Ja, aber ganz einfach ausgedrückt. Ja. Und er hatte Sammelkarten, der war wie ein Fußballstar heute. Das glaubt man gar nicht, aber das war damals Leichtathletik, der war ein kleiner, großer Star.
Lutz Long war nicht der einzige prominente Athlet. Auch Boxweltmeister Max Schmeling spannten die Nationalsozialisten vor ihren Karren. Aber solche Biografien sind eben nicht selten ambivalent. Schmeling versteckte Juden während des Novemberpogroms von 1938. Und Long konterkarierte die Rassenlehre der Nazis vor den Augen der NS-Elite.
Ich rufe die Jugend der Welt.
Nur geht es im Falle von Lutz Long nicht nur um die politische Deutung der Karriere vor der Folie des NS-Regimes. Es werden zudem allerhand Dinge kolportiert, die sich kaum so ereignet haben können, wie sie weitergetragen worden sind. Vieles davon sind Legenden und um deren Wahrheitsgehalt ist es bei genauerer Betrachtung nicht gut bestellt. Dabei geht es gar nicht um die Situation im Wettkampf mit dem Handtuch, das Owens zur Markierung verwendet haben soll. Lutz Long erwähnt sie zwar nicht in seiner Schilderung des Wettkampfes, aber es ist dennoch vorstellbar, dass es so war. Er wollte gegen die Besten springen. Owens hat diese Geschichte, die von der Fairness des Konkurrenten handelt, mehrfach erzählt. Unter anderem Longs Sohn Kai Heinrich bei einem Treffen in Berlin. Aber er hat auch noch andere Dinge über das Verhältnis zu Lutz Long berichtet, die einer Überprüfung nicht unbedingt standhalten. Etwa, dass Lutz Long ihm einen letzten Brief von der Front schrieb, ehe er 1943 im Krieg in Italien als Soldat getötet wurde. Im Internet kursiert eine Version des Briefes, dessen Text lautet:
Lieber Freund Jesse, ich fürchte nur, für die falsche Sache zu sterben. Ich hoffe, dass meine Frau und mein Sohn überleben werden. Ich bitte dich als meinen einzigen Freund außerhalb Deutschlands, dass du sie eines Tages besuchen wirst, um ihnen zu sagen, warum ich dies tun musste und wie schön die Zeit war, die wir gemeinsam erlebten. Lutz.
Ragnar Long hat Zweifel an der Echtheit des Briefes.
Das war eben ein Schreibmaschinenbrief, der angeblich aus Tunesien kam, aus Nordafrika, von Lutz, wo er an Jesse geschrieben hat. Wir sind also der Meinung, dieser Last Letter, der einfach nicht mehr wegzuradieren ist, kann insofern schon nicht stimmen, weil Lutz eben nie in Nordafrika war.
Zudem geht es um die Form. Die sei Lutz Long stets wichtig gewesen.
Und so würde Lutz eben nie einen Brief schreiben. Er kommt ja aus dem Kaiserreich, da hatte man Füllehalter. Und wir haben hier Briefe von Lutz, wo er Einladungen schreibt, 38, 39, auf diesem Brief mit Füllehalter, formvollendet. Da geht es sogar noch darum, wie der Dresscode am Abend zur Geburtstagsfeier ist. Und darum ist dieses Schreiben, was hier so völlig formlos ist und dann auch eben, wie gesagt, von Tunesien und Lutz war auf Sizilien und ist einfach nicht möglich gewesen. Und dann die Feldpost und dann die Zensur der SS, SA, der Wehrmacht, die Briefkontrollen, das kann einfach nicht möglich sein. Und ich meine, ich denke einfach, dass wer immer das geschrieben hat, aus Amerika sehr wahrscheinlich, kennt unsere deutsche Geschichte ja nicht.
Einem amerikanischen Journalisten gegenüber soll Owens einmal gesagt haben, die Leute wollten solche Sachen hören, als es um die Episode mit dem Handtuch ging. Frei nach dem Motto, wenn die Legende besser klingt als die Wahrheit, erzähle eben lieber von der Legende. Und noch etwas berichtet Ragnar Long. Anders als es hier und dort zu hören war, sei Jesse Owens nicht der Trauzeuge bei der Hochzeit mit Kai Heinrich Long gewesen.
Gerade die Amerikaner, die ich wirklich sehr schätze, aber die mögen natürlich solche Mythen, ja, ein bisschen Tränen. Alles, was da raus ist oder Best Man, das finden die herzzerreißend, ne? So sind die Menschen, die glauben das oder wollen es glauben und finden die Geschichte schön oder denken auch, dass die Journalisten einen guten Job gemacht haben.
Also, um es nochmal zu klären, Frau Long, an einen Trauzeugen Owens könnten Sie sich erinnern, oder?
Ja, es wäre eine Ehre gewesen.
Das Erbe der Familie Long. Es sind nicht nur Geschichten von zeitgeschichtlicher Bedeutung, sondern auch die Auszeichnungen, die Lutz Long erhielt, die Urkunden und Medaillen, darunter auch die Silbermedaille aus Berlin. Diese gab die Familie 2022 an ein spezialisiertes Auktionshaus in den USA.
Ich hatte 50 Jahre die Medaille. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, wunderbar anzusehen. Also ein wahnsinnig tolles Design. Aber sofort ein toter Gegenstand. wo ich immer aufpassen musste, wenn wir in Urlaub fuhren, unter welchem Wäschestück verstecke ich das Ding, falls eingebrochen wird. Natürlich hat meine Tochter auch noch ein paar Medaillen, die am Herzen liegt, behalten, auch für unseren Enkel. Aber den großen Teil eben haben wir weitergegeben. Und es war, glaube ich, die spannendste Nacht, die ich erleben durfte nach der Geburt meiner Tochter. Ja, also ich war zu Tränen gerührt, als ich das alles sah.
$488.000 brachte die Silbermedaille ein. Die Auktion trug den Titel Beacon of Hope, Leuchtfeuer der Hoffnung. Die Pflege des Familienandenkens geht allmählich auf die Enkeltochter Julia Kellner-Long über. Im Oktober soll ein E-Book über Lutz Long erscheinen. Es heißt Lutz Long, der Weitspringer, der unter Hitlers Augen Jesse Owens umarmte. Julia Kellner-Long ist gerade dabei, es ins Englische übersetzen zu lassen. Termine und Ehrungen aber nimmt sie schon länger wahr. Gemeinsam mit Owens Enkelin Marlon Dodge eröffnete sie 2009 das Berliner Olympiastadion nach dessen Renovierung. Dass beide Familien aber auf eine ganz spezielle Weise miteinander verbunden sind, wurde Julia Kellner-Long erst durch einen Zufall bewusst.
Ein ganz besonderer Moment war 2012, als ich einen Anruf von einer sehr lieben Freundin bekam, die sagte, rate mal, wen ich getroffen habe. Julia, ich habe den Enkel von Jesse Owens in München kennenlernen dürfen. Und meine Freundin kannte natürlich Lutz Long. Und irgendwann zuckte sie dann ihr Handy und sagte, kennst du Julia Long, die Enkelin von Lutz Long? Und über unsere Freundin haben somit Stuart und ich uns kennengelernt. Und ein halbes Jahr später haben wir uns dann in München auch persönlich kennenlernen können. Also so einen Zufall habe ich irgendwie selten erlebt. Ich glaube, Lutz und Jesse hatten ihre Hände hier mit im Spiel. Irgendwas war da.
Kürzlich erst, vor den Olympischen Spielen in Paris, stand sie mit Owens Enkel Stuart Rankin für eine Dokumentation der Warner Brothers vor der Kamera. Und die nächste Generation ist schon dabei, sich mit dem berühmten Vorfahren auseinanderzusetzen. Im Falle von Lutz Long tat Sohn Henry das sogar auf eine sehr spielerische und kreative Weise, wie Julia Kellner-Long erzählt.
Ja, es gab noch mal einen Moment, als unser Sohn sich hingesetzt hat und Jesse und Lutz gemalt hat. Das war für mich irgendwie auch noch mal ein ganz besonderer Moment. Das mag sentimental klingen, aber Jesse mit richtig großen Muskeln, ja, und Lutz sehr schmal und schlank. Und das war irgendwie schön, wie dann die vierte Generation dann das irgendwie auch schon verinnerlicht hat und sich darüber Gedanken macht.
Im August reiste die Familie Long während der Olympischen Spiele nach Paris und folgte einer Einladung der World Olympians Association. Dort traf Julia Kellner-Long erneut auf Marlon Dodge, die Enkelin von Jesse Owens. Posthum erhielten die Großväter die Auszeichnung Olympians for Life. Ihr Sohn Henry war dabei.
Es war wieder sehr, sehr schön, sie zu sehen. Und natürlich besonders schön, dann unsere Großväter gemeinsam zu vertreten. Was die Menschen auch berührt hat. Also wir hatten entschieden, auch ein paar Worte zu teilen. Und wir haben meinen Sohn mit auf die Bühne genommen, die vierte Generation. Und das war einfach sehr stimmungsvoll und einfach sehr vertraut. Und man hat an der Reaktion der Olympioniken und der Besucher dieses Events tatsächlich auch angemerkt, dass sie sehr gerührt waren. Und sie kamen zu uns und haben sich bedankt. Und mein Sohn sagte nur so, Mami, so fühlt es sich an, ein Star zu sein.
Nun will Henry eine Weitsprunggrube im Garten haben, wie Lutz, der Urgroßvater, der daheim schon als Kind trainierte, ehe er 1936 durch seine couragierte Geste Weltruhm erlangte.